Stories.
Alaska. Das sind idyllische, menschenleere Landschaften und jede Menge Lachse. Doch als 1982 ein Fischerboot brennt, erschüttert dieser grausame Massenmord die Bewohner der Gemeinde Craig. Schlimmer noch, der Mörder bewegt sich keineswegs ungesehen, doch trotzdem kann die Polizei ihn nicht identifizieren.
Ihr seid beim Podcast mit den Story-Juwelen mit Lina und Martin aus Berlin. Wir recherchieren gründlich, kommen zügig zur Sache und präsentieren euch einmal in der Woche eine neue spannende Geschichte. Und zunächst möchte ich einmal mit ein paar News aus der Community starten. Wir haben einen Hinweis bekommen, und zwar, dass wir Fremdwörter aus anderen Sprachen ins Deutsche übersetzen sollen, weil ja nicht jeder von uns fließend Chinesisch, Isländisch und Finnisch spricht.
Genau, ich glaube, es ging um eine bestimmte Folge, wo eine ganze Passage in Englisch war, eine wörtliche Rede. Ja. Da werden wir natürlich in Zukunft darauf achten, dass wir die auch übersetzen.
Dann haben wir außerdem ein paar Story-Ideen erhalten. Da waren ein paar richtig feine, super Sachen dabei. Die werden wir in nächster Zeit einmal durchstöbern und uns da die Trüffel rauspicken und euch dann präsentieren in den nächsten Folgen.
Also schickt uns weiterhin gerne eure Vorschläge. Wir werden sie alle durchgucken. Und diese Woche, Nina, sind wir etwas eingeschneit, verrät ein Blick aus dem Fenster. Am Montag sind wir noch einmal quer durch Deutschland gefahren, von München hoch nach Berlin. Und das Besondere war, dass wir dabei Temperaturunterschiede von plus 6 Grad in München bis zu minus 12 Grad kurz vor Berlin hatten. Hast du das schon mal erlebt? Ich fand's total krass.
Ja, und vor allen Dingen war es auch die absolute Schlitterpartie über die Autobahn. Also ich habe richtig, richtig Angst bekommen an manchen Stellen. Da war es richtig spiegelglatt auf der Straße.
Genau, und wir sind quasi vom Frühling wieder zurückkatapultiert worden in den Winter.
Ich vermute, das hat dich inspiriert, die heutige Story aus Alaska aufzuarbeiten.
Unter anderem.
Dabei geht es um einen brutalen Massenmord an der Crew eines Fischerboots. Das Ganze spielt aber gar nicht im verschneiten Alaska, wie man das so kennt, sondern im sommerlichen Alaska.
Genau, es ist der Zipfel von Alaska, der noch so runterhängt und vor der Küste Kanadas ist. Und heute geht es für uns in die südlichste Siedlung Alaskas. Ein Ort, den man garantiert nie besuchen wird, es sei denn, man ist im Lachsgeschäft. Trotzdem hat der Ort Geschichte geschrieben als der Ort, in dem vor fast 4 Jahrzehnten der brutalste Massenmord Alaskas geschah. Sowie der längste und teuerste Strafprozess des Landes. Wir befinden uns im kleinen Fischerort Craig, im südlichsten Zipfel Alaskas, auf der Höhe von British Columbia, Kanada. In dem Ort leben ca. 1200 Menschen. Die Häuser sind auf einer quasi Insel errichtet, die umgeben ist von Ankerplätzen für Fischerboote.
Das ist genauso, wie ich mir Alaska vorstelle wahrscheinlich.
Es ist ziemlich wild, ja.
Ja, so ein bisschen so eine, ich sag jetzt mal, abgefuckte kleine Fischerstadt.
Ja, es ist nicht komplett verlassen. Also es ist ja im Süden, da ist dann doch noch etwas mehr los. Aber es ist, ja, doch einsam. Es ist ziemlich wild. Rau, weiß ich nicht. Es sieht eigentlich recht idyllisch aus, so ein bisschen postkartenmäßig, weil man muss sich vorstellen, es ist wie so eine Insel, auf der dieser Ort halt liegt. Und rechts und links drumherum liegen halt diese ganzen Fischerboote. Die kommerzielle Fischerei ist nämlich einer der drei großen Industriezweige in Alaska und das gilt ganz besonders für Craig. Im Sommer von Juli bis September ist die 3 Monate lange Lachssaison. Du hast ja mal einen Film gemacht über Lachse, ne? Kamen da auch Lachse aus... Nee, die waren in
Norwegen.
Aus Norwegen,
ne? Hauptsächlich, ja. Aus den Fischzuchten oder noch besser aus Biozüchtereien in Deutschland.
Genau.
Lokal und bio.
Aber
besser.
Die meisten Lachse, wenn man sie kauft, kommen entweder aus Norwegen oder aus Alaska, ne?
Mhm, das stimmt.
Mark Colthurst ist einer der Fischer, der hier gutes Geld verdient. Mark kommt gebürtig aus Washington und arbeitet schon in der Fischerei, seitdem er 16 ist. Er verdient gutes Geld und spart trotzdem eisern. Sein neues Boot, The Investor, ist rund $750.000 wert und stellt alle anderen Boote hier in den Schatten. Es ist der König der Flotte.
$750.000?
Ja.
Da verdient er aber bestimmt nicht schlecht, oder?
Genau, denn die Lachssaison ist nicht nur die arbeitsreichste, sondern auch die lukrativste Zeit für die Fischer Alaskas. Und in den 70er und 80er Jahren ist der Lachspreis nämlich auf seinem Höchststand. Und da können Fischerleute in diesen 3 Monaten allein mit so einem kleinen Boot, ne, normale Größe, rund $500.000 pro Saison verdienen. Ja, und Mark, der arbeitet sehr viel, verdient sehr viel Geld und hat eigentlich so für sich den Plan gemacht, dass er mit 50 auch schon in Ruhestand gehen will. Also nice. Er arbeitet sich ein bisschen ab, um dann ja die Früchte der Arbeit dann auch zu genießen.
Ja, ist doch schön.
Es ist Sonntag, der 5. September 1982. Im Hafen von Craig riecht es nach frisch gefangenem Fisch. Möwen kreischen und kreisen aufgeregt um die Fischkutter, die hier einer nach dem anderen ihre Waren entladen. Marks Boot The Investor legt an. Rund 77.000 Pfund rosaner Lachs sind in den Kisten, die jetzt einzeln aus dem Inneren des Bootes an Land gehievt werden. Der Wert? Stolze $33.000. Mark wird dafür zwar erst am Ende der Saison bezahlt, doch das steht sowieso kurz bevor. Die Regierung hatte die Saison für die kommerzielle Fischerei eigentlich schon beendet, plant aber sie morgen noch einmal für einen einzigen Tag zu öffnen. Das soll das große Finale der Saison von 1982 werden. Was für ein Jahr! Auf dieser Reise wird Mark von 7 weiteren Personen begleitet. Neben Mark arbeitet seine 28-jährige Frau Irene, die im 3. Monat schwanger ist. Auch dabei ist seine 5-jährige Tochter Kimberly, die in den nächsten Wochen zum ersten Mal in den Kindergarten gehen soll, und sein kleiner Sohn John, der vor einigen Wochen gerade seinen 4. Geburtstag gefeiert hat. Die anderen 4 Besatzungsmitglieder sind alle Decksleute, junge Männer, die in der Lage sind, mit Mark zusammenzuarbeiten und all die mühsame und dennoch lohnende Arbeit zu erledigen, die zum Lachsfischen dazugehört. Diese jungen Männer sind Chris Heyman, der nur noch wenige Wochen vor seinem 18. Geburtstag entfernt ist, Dean Moon, ein 19-Jähriger, der an der Blaine High School der American Football Star ist, Jerome Keown, ein 19-jähriger Ehrenstudent an der Seattle University, der ebenfalls in Blaine lebt und ungefähr eine Woche zuvor zur Crew gestoßen ist, und Michael Stewart, Marks 19-jähriger Cousin, der sich darauf freut, im Herbst sein 2. Jahr an der Washington State University zu beginnen.
Das sind ja echt junge Typen, die er dabei hat.
Das sind junge Typen, denn diese Arbeit ist ziemlich, ja, physisch anstrengend und da muss man ziemlich fit sein und auch ein bisschen Muckis haben.
Verstehe.
Alle 4 dieser jungen Männer sind von Mark speziell ausgewählt worden, weil er sie kennt und gut mit ihnen zurechtkommt, ihnen zutraut, auf seinem fast 1 Million Dollar teurem Schiff zu arbeiten. Aber am allerwichtigsten, er vertraut ihnen, dass sie unter seiner Familie leben, die erst kürzlich zur Crew gestoßen ist und am Montag nach Hause zurückkehren soll. Jetzt leben also die Familie und die Decksleute zusammen auf dem brandneuen Schiff. Die Jungs haben die letzten Kisten an Land geladen und sind in die North Cove Bay gefahren. Das ist eine Bucht weiter, wo die Schiffe über Nacht an einem langen Steg liegen. Die Investor wird mit Leinen an dem Boot Decade festgemacht, das wiederum am Boot Defiant festgemacht ist.
Das heißt also, die Mannschaft muss über die Decks der anderen Boote klettern, um an Land zu kommen.
Genau, da ist ziemlich viel los, also fast 150 Fischerboote sind da gerade in Craig. Und das, da kann natürlich nicht jeder an dem Steg jetzt festmachen, sondern die Boote stapeln sich quasi gewissermaßen.
Okay.
Dean Moon und Jerome Keown verlassen das Boot direkt nach dem Anlegen. Die Polizei wird später erfahren, dass die beiden Männer jetzt eine kleine Menge Drogen von einem Freund namens John Kenneth Peel kaufen. Peel ist ein ehemaliger Helfer von Mark Coltrest, der mit Mark auf seinem alten Boot gearbeitet hat. Jetzt arbeitet er für jemand anderen. Jerome Keown ruft nun seinen Bruder an und dieser Bruder wird nachher sagen, dass Jerome völlig normal klingt, als sei alles in Ordnung. Der dritte Helfer Chris Heyman und Marks Cousin Mike Stewart gehen zusammen von Bord, aber die Polizei kann später niemanden in Craig finden, der die beiden gesehen hätte. Aber Stewart ruft an diesem Abend noch zu Hause an, in Bellington in Washington. Und seine Familie kann im Nachhinein nichts Ungewöhnliches feststellen an diesem, seinem letzten Anruf bei ihnen. Mark Coldhurst ist an diesem Tag, sowie grundsätzlich eigentlich auf seinem Schiff, bargeldlos unterwegs. Und als er mit seiner Familie das Schiff verlässt, muss er sich von einem Kumpel $100 leihen. Ja, und weil es kein PayPal gibt, schreibt er dem Kumpel einfach einen Scheck über die $100, ne, damit der ihm dann die $100 in bar gibt. Und von dem Geld lädt er seine Familie zum Abendessen in Ruth Ann's Restaurant ein, denn er will heute seinen 28. Geburtstag feiern. Auch die Menschen im Restaurant sagen später aus, sie hätten nichts Ungewöhnliches erkennen können. Allerdings sagt ein Zeuge aus, Peel sei kurz an dem Tisch der Familie aufgetaucht und habe sich mit ihnen unterhalten. Aber Peel bestreitet später, jemals in diesem Restaurant gewesen zu sein. Die Coldhursts verlassen das Restaurant gegen 21.30 Uhr. Und einer der Helfer der Decade, also das Schiff, das in der Mitte liegt, erinnert sich später, dass der vierjährige John seinen Kopf in das Steuerhaus steckte, um Hallo zu sagen, ne, während die Familie über diese beiden Boote klettert, um wieder...
um in ihr Schiff zurückzugelangen.
Genau. In dieser Nacht zieht ein starker Sturm auf. Die Boote schaukeln bedrohlich hin und her. Außerdem feiert die Crew der Decade das Ende der Lachssaison. Also da ist ziemlich viel los auf der Decade, die ja in der Mitte liegt. Und auf den anderen Booten muss man sich vorstellen, dass die Leute eigentlich die ganze Nacht kein Auge zukriegen. Und in dieser Situation würde auch niemand merken, wenn da jetzt jemand über die Decks schleicht und da zu dem Boot von Mark irgendwie hin will.
Das am weitesten weg ist.
Genau. Das Unwetter lässt nach, die Party endet. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr in der Früh geht ein verkarteter Seemann an der Decade, ja, an Deck. Und er sieht, dass das Boot von Mark die Investor abgelegt hat und nun langsam davontuckert. Da bemerkt er, noch halb verkatert, dass da etwas wohl nicht stimmen kann. Denn an Deck der Decade liegen nämlich noch die Taue der Investor, also von Marks Boot. Ne? Normalerweise achtet die Crew nämlich peinlichst genau darauf, ihre Taue und Seile alle wieder einzusammeln. Die Investor ist ja ein ziemlich teures Schiff und mit allen neuen Errungenschaften ausgestattet. Mit anderen Worten, es handelt sich um besonders tolle und teure Seile und der Seemann ruft übers Wasser und winkt der Investor zu, doch dort steht jetzt jemand im Führerhaus, dem einfach zurückwinkt und sich trotzdem weiter entfernt mit dem Boot. Jetzt kommt auch der Skipper der Decade an Deck. Und er ist auch Zeuge dieser seltsamen Aktion und wundert sich etwas.
Das heißt, Marks Schiff tuckert jetzt in die Ferne ab und alles ist irgendwie anders als sonst und keiner reagiert.
Ja, es ist ein bisschen seltsam, ja. Um 7.30 Uhr sieht ein Crewmitglied eines anderen Bootes, das Marks Boot gegenüber vom Hafen geankert ist, auf Sichtlinie bei der Fischeck-Insel. Ein anderer Zeuge sieht zeitgleich das Beiboot der Investor, also von Marks Boot, vor dem Kühlhausdock liegen. Sehr seltsam. Um 10.30 Uhr rollt plötzlich dichter Nebel über Craig herein. Die Investor ist jetzt durch eine dichte Nebelwand von den Augen der Fischer verborgen. Außerdem bereiten sich die Fischer auf ihren letzten Tag auf See vor. Und die Investor ist für den Augenblick vergessen. Das Beiboot hingegen blockiert das Dock und muss ständig umgeparkt werden. In einer ruhigen Minute fasst der verkaterte Kapitän der Decade ein paar klare Gedanken. Es kommt ihm komisch vor, dass die Investor schon so früh aufgebrochen ist. Ob die Party auf seinem Boot zu laut war? Er funkt die Investor an, um sich zu entschuldigen. Aber die Leitung bleibt still. Es kommt keine Antwort.
Das war wirklich ein bisschen komisch.
Jetzt brechen die Boote auf, um zum letzten Mal in diesem Jahr Lachs zu fischen. Der Nebel ist weiterhin so dicht, dass die Boote sich auf ihren Radar verlassen, um zu navigieren. Die Sicht ist wirklich ziemlich miserabel und im Laufe des Tages soll es nicht wirklich wesentlich besser werden. Dienstagmorgen, der Tag danach. Der Nebel verzieht sich und gibt den Blick über die Bucht von Craig frei. Die Fischer sind erstaunt. Noch immer liegt die Investor vor der Fischeckinsel vor Anker. Warum war Mark Coldhurst nicht mit dem Rest der Flotte ausgefahren? Warum hatte er sich dieses lukrative Geschäft entgehen lassen? An diesem Tag beobachten Zeugen einen jungen Mann, der 10 Liter Benzin kauft, in Craig in das Beiboot steigt und damit in Richtung der Investor düst.
Okay, also entweder will er das Boot abfackeln oder er will denen irgendwie helfen, weil sie nicht genug Benzin an Bord haben, oder?
Korrekt, vielleicht haben sie einfach nicht genug Benzin.
Ja.
Um 16 Uhr bemerkt die Crew eines anderen Fischerboots aufsteigenden Rauch vom Deck der Investor. Sie funken den Hafen an. SOS. Dann fahren sie auf die Investor zu, um ihre Hilfe anzubieten. Auf dem Weg sieht der Kapitän, dass das Beiboot die Investor verlässt und in Richtung Craig fährt. Der Kapitän muss das Beiboot fast rammen, damit der Fahrer anhält. Er fragt den Fahrer, ob auf der Investor noch Menschen sind. Ja, da sind noch Leute, sagt der Fahrer und fährt dann mit Vollgas davon in Richtung Craig. Als der mysteriöse Mann auf dem Beiboot das Dock erreicht, springt er aus dem Boot, spricht mit mindestens 3 Leuten und geht dann in Richtung des Ortes, wo er mit dem Nebel verschwindet.
Also, das finde ich jetzt irgendwie schon total strange, weil wenn der da irgendwas Schlimmes gemacht hat an Bord, ja, Benzinkanister, plötzlich steigt Rauch auf und so weiter, wieso spricht er dann noch mit den Leuten auf dem Beiboot und wieso spricht er dann auch noch mit Leuten am Dock? Also ich meine, man würde jetzt schon denken, dass hier irgendwas faul ist, aber dann würde er sich jetzt schon sehr dumm verhalten.
Ja, es ist so, die Polizei sagt später, das sei gerade so, als würde am Ende dieses Steges irgendwie, ja, so eine Zeitspalte in Zeit und Raum sein, wo er irgendwie durchschlüpft und dann ist er halt irgendwie für alle Ewigkeit verschwunden.
Ach so, er ist im Nebel verschwunden. Aber es haben ihn ja Leute noch gesehen, oder?
Und mit ihm geredet auch, ja.
Also wir wissen ja noch nicht, was an Bord passiert ist. Ich ahne Übles, aber ich behalte ihn mal im Hinterkopf, diesen Mann.
Draußen in der Bucht geht es derweil dramatisch her. Als sich das andere Fischerboot der Investor nähert, ist diese in dichten Flammen gehüllt. Und es ist einfach viel zu heiß für die Crew, um sich dem Boot irgendwie weiter zu nähern und irgendwie einzugreifen. Niemand in Craig hat Equipment, um ein solches Feuer auf See zu bekämpfen. Der Alaska State Trooper Bob Anderson ist der erste Polizist am Einsatzort. Er sendet einen Mayday-Ruf und fast 2 Stunden später kommt ein kleines Boot mit einer Pumpe an, das jetzt Wasser auf die Flammen spritzt. Die Küstenwache wird kontaktiert, damit sie per Helikopter weitere Pumpen bringt.
Aber ganz schön langsam alles, ne? Also bei so einem Brand sollte man vielleicht schon ein bisschen schneller reagieren.
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen mitten im Nirgendwo, das darf man nicht vergessen.
Okay, ja.
Polizist Anderson fährt zurück nach Craig und ruft seinen Vorgesetzten an. Er gibt an, das Feuer breite sich so schnell aus, dass es sich höchstwahrscheinlich um Brandstiftung handle. Sein Vorgesetzter sagt, dass er einen Experten schicken werde. Um 19.30 Uhr kommt dann der erlösende Funkspruch vom Boot mit der Pumpe. Das Feuer ist unter Kontrolle gebracht. Anderson fährt wieder zur Investor hinaus und stellt fest, dass das Boot komplett verbrannt ist, bis auf die Außenhülle. Außerdem liegt es 20 Grad schief im Wasser. Mit ein paar Freiwilligen geht er an Bord und findet die verkohlten menschlichen Überreste von 4 Personen in der Kombüse.
Ah.
Diese Überreste werden später identifiziert als die Leichen von Mark Coulthurst, seiner Frau Irene, ihrer Tochter Kimberly und Marks Cousin Mike Stewart. Alle 4 haben mehrere Schussverletzungen.
Aha, okay.
Die 4 Körper werden entfernt und kurz danach flammt das Feuer noch einmal auf und zerstört nun auch den Rest der Kajüte. Zurück an Land gibt es eine offizielle Erklärung der Polizei. Vorläufige Hinweise deuten darauf hin, dass Mark und Irene Coulthurst Opfer eines Mordes geworden sind und möglicherweise vor dem Brand gestorben sind. Ein Ermittler berichtet Anderson, er habe soeben jemanden befragt, der den verdächtigen Mann aus dem Beiboot gesehen hätte. Der Mann sei 20 bis 21 Jahre alt, hätte hellbraunes oder blondes Haar gehabt. Er wiege ca. 75 bis 80 Kilogramm und hätte eine Brille sowie eine Baseballkappe mit Logo getragen. Weil der Mann im Beiboot gesessen habe, hätte der Zeuge seine Größe aber nicht schätzen können. Am nächsten Morgen kommen 2 weitere Ermittler dem Team zur Hilfe. Da das Feuer immer noch brennt, bestellen die Polizisten einen Helikopter, mit dem man sonst Waldbrände bekämpft. Der Hubschrauber entlädt also eine riesige Menge Wasser über der Investor und das Feuer erlischt endlich. Das Boot hat nun so stark Schlagseite, dass die Polizisten beschließen, es an Land zu ziehen, damit es dort weiter untersucht werden kann. Bis der Brandstiftungsspezialist ankommt, vergeht allerdings ziemlich viel Zeit. Zeit, in der die Investor unbewacht im Hafen liegt.
Okay, dann kann also jeder x-beliebige Mensch in dieser Zeit auf die Investor und sich dort mal in Ruhe umschauen.
Ja, theoretisch ist das möglich. Und besonders schlau ist das eigentlich nicht, nee. Und was auch nicht so schlau ist, ist, dass das Boot irgendwie so festgebunden ist, dass jetzt das Wasser mit der reinkommenden Flut das komplette Deck überspült und jetzt noch die letzten wertvollen Spuren, die vielleicht noch da sind, eigentlich alle davon spült.
Ja, also viele Spuren wird man an diesem Tatort wohl nicht mehr finden.
Ja, man kann jetzt überlegen, ob das irgendwie ein bisschen dumm oder dämlich war. Es spielt nachher noch eine Rolle. Wobei man eigentlich ja auch zur Verteidigung eigentlich schon sagen muss, dass ja, das schon eine Situation ist, für die gibt es eigentlich jetzt irgendwie kein Handbuch oder so, ne? Und was ist da richtig, was ist da falsch? Ja, allerdings, ich denke mal, das Boot hätte man jetzt durchaus schon mal bewachen können. Ich glaube, das wäre relativ einfach gewesen. Es sind aber auch noch einige andere Fehler unterlaufen, die später noch relevant werden.
Okay.
Als der Brandstiftungsexperte endlich eintrifft, beginnt er sogleich mit seinen Untersuchungen. Er findet weitere Knochenteile. Die Überreste von Jerome Keown werden identifiziert. Ob die übrigen Knochenreste zu Chris Heyman oder Dean Moon gehören, kann nicht final festgestellt werden. Knochen vom vierjährigen John werden ebenfalls nicht gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Körper des Kindes komplett vom Feuer verschluckt wurde.
Oh Gott.
Außerdem schließen die Ermittler aus, dass der Mörder einer der beiden fehlenden Crewmitglieder ist, denn alle Zeugen sind sich sicher, dass der Mann im Beiboot kein Mitglied der Crew war. Und da weder Chris Heyman noch Dean Moon jemals wieder irgendwo auftauchen, geht man davon aus, dass die übrigen Knochen wohl ihnen gehören. Sie werden für tot erklärt. Offiziell wurden also nun 8 Menschen auf der Investor ermordet.
Das heißt, der Tatverdächtige ist jetzt der Mann auf dem Beiboot, der verschwunden ist im Nebel.
Ja.
Allerdings, er muss ja nicht unbedingt den Mord begangen haben. Es können ja auch mehrere Leute den Mord begangen haben. Vielleicht hat er nur die Spuren verwischt am Ende, indem er das Schiff abgefackelt hat.
Das stimmt,
ja. Also er ist schon sehr verdächtig, dadurch, dass er dieses Boot abgefackelt hat, so.
Ja,
aber,
und er ist die einzige Spur.
Ja, ja. Aber er muss nicht alleine gewesen sein, denke ich jetzt einfach mal spontan. Mhm.
Ja, also fest steht jedenfalls, dass die Polizei es sich da jetzt gerade eigentlich unnötig schwer gemacht hat und es wurde ziemlich geschlampt. Ich habe ja schon erzählt, dass sie das Boot unbewacht ließen und so festgemacht haben, dass das Wasser der Flut einmal über das Deck gelaufen ist. Und das waren aber nicht die einzigen Fehler. Sogar der Staatsanwalt gibt später vor Gericht zu, dass hier wirklich grob geschlampt wurde. Weil du musst ja mal überlegen, es hat einen ganzen Tag gedauert, bis man das Feuer gelöscht hatte. Obwohl man schon wusste, dass da noch Menschen an Bord waren. Hätte man da nicht schneller und bestimmter reagieren müssen? Na, also man hätte ja auch den Hubschrauber sofort anfordern können oder so, ne?
Mm, das stimmt.
Und mal ganz davon abgesehen, dass damit sämtliche forensische Evidenz längst hinüber ist, man kann ja noch nicht mal mehr mit Sicherheit sagen, wer alles ermordet worden ist. Dann kommt noch ein ziemlicher Fauxpas hinzu, was das Beiboot angeht. Als der ermittelnde Polizist nämlich erfährt, dass das Beiboot, mit dem der höchstwahrscheinliche Täter die Investor verlassen hatte, am Dock liegt, untersucht er es kurz, aber entscheidet dann, dass der Regen bestimmt sowieso schon alle Fingerabdrücke verwischt habe und er lässt das Boot also einfach links liegen. Er schnallt sogar noch nicht einmal, dass das hier nämlich nicht irgendein Beiboot ist, sondern genau das Beiboot der Investor.
Das finde ich jetzt wirklich seltsam. Er kann ja zumindest mal gucken, ob noch Fingerabdrücke da sind, bevor er annimmt, dass der Regen sie alle schon weggewaschen hat.
Die einzigen Spuren sind also die Beschreibungen der Augenzeugen. Der Mann hatte Benzin gekauft, hatte sich mit einem Beiboot von der brennenden Investor abgesetzt. Wenn man also bedenkt, wie viele Menschen den Verdächtigen gesehen hatten und sogar mit ihm gesprochen hatten, könnte man meinen, dass die Beschreibung ziemlich schnell zum Täter führen würde.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das ja ein sehr kleiner Ort ist und in so einem kleinen Ort kennt ja jeder jeden und wenn da ein Fremder ist, dann fällt das normalerweise auch allen gleich auf.
Genau, das habe ich auch gedacht. Das hat allerdings einen kleinen Denkfehler. Denn eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Ne, man muss ja bedenken, dass an diesem Tag, an dem die Fischereisaison gerade vorbei ist, hunderte Seeleute durch diesen Hafen laufen. Und das sind halt lauter 20-jährige Jungs und Mädels. Und da sind natürlich einige Anwohner dabei, aber die meisten sind ja Saisonarbeiter, die hier nur im Sommer arbeiten und danach wieder zurückfahren, also nach Washington, Oregon oder wo auch immer die herkommen. Und Fremde in der Stadt sind also nicht die Ausnahme, sondern der Regelfall. Die Bewohner kennen diese Leute so gut wie gar nicht.
Und wahrscheinlich sehen die auch noch alle gleich aus, also mit so Arbeitskleidung und irgendwie alle jung, gleiches Alter, mehr oder weniger.
Ja, zumindest wenn sie halt mit irgendwie einem Beiboot durch die Gegend düsen, ja.
Im Nebel.
Und du musst dir vorstellen, die tragen alle orangene Arbeitskleidung und haben meistens ihre Kapuzen eng zugeschnürt, weil es ja auch vielleicht ein bisschen windig ist und so. Wie soll jemand klare Gesichtszüge erkennen oder die Körperstatur einer Person, die in so einer großen, schweren, ja, wasserdichten Jacke ist und vielleicht darunter sogar noch ein Overall anhat oder so, ne?
Das stimmt. Und dafür war ja die Beschreibung vom Tatverdächtigen sogar noch relativ genau.
Das stimmt,
er irgendwie dunkelblond ist und ein Cappy mit einem auffälligen Aufdruck trägt und so weiter. Wobei das natürlich auch die Beschreibung von so gut wie jedem 20-Jährigen sein könnte.
Das trifft eigentlich auf so ziemlich jeden dort im Hafen zu.
Ja.
Die Ermittler bauen sich den Tathergang jedenfalls folgendermaßen zusammen. Sie gehen davon aus, dass die Opfer einzeln oder zu zweit getötet wurden. Sie schlussfolgern, dass Mark, Irene und Kimberly Colthurst sowie der Cousin Mark Stewart mit einer Pistole erschossen wurden. Sie gehen davon aus, dass die Tötung sogleich begann, als die Colthursts auf dem Boot einliefen. Denn die sterblichen Überreste von Irene wurden in derselben Kleidung aufgefunden, die sie auch im Restaurant getragen hatte. Der Mörder muss also die ganze Nacht auf der Investor gewesen sein. Nach und nach hatte er die zurückkommenden Crewmitglieder ermordet. Am nächsten Morgen fuhr er die Investor zur Fischeckinsel hinaus. Dort ankerte er und öffnete die Seehähne. Ja, das ist so etwas wie die Stopfen bei einem Boot. Die sind so ganz unten, die kann man öffnen und dann läuft Wasser in das Boot rein.
Mhm.
Ja, und dann fuhr er wohl mit dem Beiboot zurück an Land. Und wegen des Nebels sah er dann lange nicht, dass das Boot gar nicht sank. Und als sich die Nebelschwaden lichteten, war er überrascht, dass die Investor immer noch am Horizont zu sehen war. Also kaufte er 10 Liter Benzin und fuhr mit dem Beiboot zurück und startete das Feuer.
Das macht ja alles total Sinn aus der Sicht des Täters. Zwar ein bisschen blöd, dass das Schiff nicht untergegangen ist und dass er nochmal hinfahren musste, um es dann in Brand zu stecken. Aber was für mich weniger Sinn macht, ist, dass das ja alles mehr oder weniger am helllichten Tag geschehen ist, unter den Augen der Dorfbewohner, der anderen Fischer, und dass da irgendwie keiner drauf reagiert hat und das vielleicht ein bisschen komisch fand und da irgendwie mal nachgeguckt hat früher, was da los sein könnte.
Es ist ein bisschen seltsam, wobei die natürlich auch alle sehr mit sich selbst beschäftigt waren. Aber was halt wirklich auch seltsam ist, dass sie mit diesem Menschen gesprochen haben, den irgendwie auch, also wenn er am Dock an denen vorbeigelaufen ist, ja dann schon auch aus nächster Nähe gesehen haben. Ja, trotzdem führt das irgendwie alles zu nichts.
Und auch komisch, dass er dann nicht seine Kapuze ein bisschen enger geschnürt hat, sobald er an Land war, damit ihn bloß keiner erkennt.
Nein, nein. Ein Jahr lang verfolgen die Ermittler Spuren in alle Richtungen. Die Polizei ist ziemlich frustriert. In einem Interview sagt der Chefermittler: Jedes Mal, wenn ich eine neue Spur verfolge, führt sie zu nichts. Es gibt immer etwas, das nicht passt. Eine Sache, die ich einfach nicht verstehe, ist, warum der Mörder das Boot nicht sofort oder nachts bei Dunkelheit versenkt bzw. verbrannt hat. Es muss einen zwingenden Grund gegeben haben, der ihn veranlasst hat, dies am helllichten Tag zu tun. Die übrigen Fischer und Hafenarbeiter haben eine Belohnung in Höhe von 15.000 US-Dollar ausgesetzt. Sie befürchten, dass der Mörder vielleicht aus ihren eigenen Reihen kommt und wohlmöglich sogar noch unter ihnen weilt. Dann gibt die Polizei ein Phantombild heraus, das auf den Aussagen der Zeugen basiert, die die Person in dem Beiboot gesehen hatten, welches das brennende Schiff verlassen hatte. Und mit der Veröffentlichung dieses Phantombilds melden sich nun einige Fischer zu Wort, die behaupten, den Verdächtigen auf der Zeichnung zu erkennen. Sie identifizieren ihn als John Kenneth Peel, der Drogenkumpel von Marks Helfern. Selbst ehemaliger Angestellter von Mark Colthurst.
Aha.
Die Polizei verhaftet John Kenneth Peel auf den Tag genau 2 Jahre nach dem Verbrechen. Wiederum 2 Jahre später beginnt dann der Prozess in Ketchikan. Die Benennung der Jury dauert allein einen Monat, denn Anklage und Verteidigung streiten sich über jeden einzelnen Juror. Die Anfeindungen zwischen den beiden Seiten ziehen sich bis in das Verfahren hinein. Beide Seiten streiten sich über die Zulässigkeit von Beweisen. Der Prozess dauert mehr als 6 Monate. Er wird zum längsten Prozess in der Geschichte Alaskas. Der Prozessrichter des obersten Gerichtshofs ermahnt sowohl die Anklage als auch die Verteidigung für ihre Rückhandtaktik, also dass sie nach und nach immer wieder neue Sachen nachlegen.
Aha, die vorher gar nicht da waren, die dann plötzlich auf den Tisch gelegt werden.
Genau. Am Ende gibt der Staatsanwalt zu, dass es sich hier eigentlich um einen Indizienprozess gegen Peel handelt, Denn alles basiert auf der Aussage von Zeugen, die sagen, sie hätten Peel im Beiboot erkannt oder gesehen, wie Peel Benzin kaufte, bevor er das Feuer auf der Investor legte. Laut Staatsanwalt sei Peels Motiv Rache, weil Coulthurst Peel im vergangenen Jahr gefeuert habe.
Oh, das glaube ich jetzt eher nicht. Da muss er schon ein bisschen verrückt sein.
Ja, es ist ziemlich dünn, oder? Die Verteidigung stellt die Frage, ob die Morde vielleicht das Ergebnis eines schlecht gelaufenen Drogenhandels waren. Ein Problem, das die Crew der Investor mit jemand anderem gehabt habe. Aber die Verteidigung führt auch keine Beweise dafür in die Prozessakte ein. Und so bleibt es eine wilde Theorie.
Aber sag mal, es gab doch auch noch zwei Crewmitglieder, bei denen man sich nicht sicher war, ob die umgekommen sind an Bord.
Genau.
Könnte es nicht sein, dass die vielleicht doch noch leben, dass die davongekommen sind oder vielleicht sogar etwas mit den Morden oder mit dem Brand der Investor zu tun haben?
Genau, also auch diese Karte spielt die Verteidigung. Heyman oder Moon könnten die Mörder sein, da die Überreste der beiden nie richtig identifiziert wurden. Doch darauf wird nicht weiter eingegangen, es gibt keine Anhaltspunkte für diese Theorie. Nach 6 Monaten Prozess beraten die Geschworenen 6 Tage, bevor sie ihre Beratung für festgefahren erklären. Doch dann gibt es doch ein Ergebnis. Die Juroren hatten eingewilligt, nicht mit der Presse zu sprechen. Aber Journalisten berichten jetzt, sie hätten 7-5 für einen Freispruch gestimmt. John Peel ist ein freier Mann. 2 Jahre später macht die Staatsanwaltschaft Peel erneut den Prozess. Dieser zweite Prozess dauert nur 3 Monate, hauptsächlich weil die Verteidigung beschließt, keine Zeugen aufzurufen.
Aha.
Die Jury berät 4 Tage und gelangt wieder zu einem Freispruch. Die Ermittlungen und die 2 Gerichtsverfahren kosteten den Bundesstaat Alaska fast 3 Millionen US-Dollar. Selbst nachdem jetzt die Jury Peel eindeutig freigesprochen hat, bestehen jetzt immer noch Staatsanwälte darauf, dass Peel Mark Coulthurst, seine Familie und die Crew ermordet hat. Sie sind sich so sicher, dass niemand sonst jemals wegen des Massakers an Bord der Investor angeklagt wird. Und im Jahr 1990 verklagt Peel den Bundesstaat Alaska wegen rechtswidriger Verfolgung auf 175 Millionen US-Dollar.
Boah.
Ja, und diese Klage basiert auf einem Memo von 1984 eines der leitenden Ermittler, aus dem hervorgeht, dass es keine direkten Beweise gibt, die Peel mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Und trotzdem wurde dieser Prozess losgetreten. Oder diese beiden Prozesse, muss man sagen. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich krass.
Ja, aber für mich ist er doch trotzdem sehr verdächtig. Aber was ich mich natürlich frage, ist, bekommt er jetzt dieses Geld, diese 175 Millionen US-Dollar?
Ja, leider nicht ganz. 1997 stimmt Peel einer Einigung über 900.000 US-Dollar zu. Immerhin, allerdings auch weniger als 1% von dem, was er wollte.
Aber nicht schlecht, würde ich mal sagen. Es gab also nie einen anderen Angeklagten und diesen Peel kann man jetzt ausschließen. Aber was ist denn mit der Drogenfährte? Du hast doch gesagt, dass die Verteidigung das auch nochmal ins Spiel gebracht hat.
Genau, also die Behörden und die Staatsanwaltschaft hatten zwar von Beginn der Untersuchung an gesagt, dass es hier nicht um Drogen geht, aber trotzdem hielten sich diese Gerüchte dazu hartnäckig, vor allem in der Bevölkerung. Es kommt ein bisschen daher, dass die Bewohner von Craig die Coulthursts und die Crew nicht besonders gut kannten. Die kamen ja alle aus Washington State und lieferten ihren Fang auch normalerweise gar nicht in der lokalen Fischfabrik ab, sondern anderswo. Und man kannte sie hauptsächlich, weil sie dieses tolle, neue State-of-the-Art-Fischerboot hatten. Und da kommt dann so eins zum anderen. Ja? Also ein junger Typ, man weiß nicht so recht, wie der eigentlich sein Geld mit dem Fisch verdient, kauft ein dermaßen teures Boot und ja, ist da vielleicht Drogengeld im Spiel? Ja, aber wie gesagt, das wurde eigentlich von vornherein widerlegt.
Jetzt bleiben eigentlich nur noch die beiden vermissten Crewmitglieder übrig. Kann es denn sein, dass diese beiden die Morde begangen haben?
Oder einer von ihnen, ja.
Ja.
Ja, also es steht fest, es gibt keine Beweise dafür, dass Heyman oder Moon dem Feuer entkommen sind und die Behörden glauben, dass sie zusammen mit ihren Besatzungsmitgliedern getötet wurden. Man muss ja sehen, die wurden danach nie wieder irgendwo gesichtet und sie haben sich auch nicht bei ihren Familien gemeldet oder so. Und ich glaube eigentlich, dass das ziemlich ausgeschlossen ist. Das Ganze ist natürlich ziemlich frustrierend. Also fast 40 Jahre nach dieser abscheulichen Tat ist das Verbrechen nach wie vor ungelöst und die Ermittlungen scheinen vor Jahrzehnten zum Stillstand gekommen zu sein. Während die Beamten ihre Überzeugung bekräftigen, dass John Peel in diesem Fall der Mörder war, bleibt sein Freispruch unanfechtbar. Eine ständige Erinnerung daran, dass die Behörden nichts tun können, um ihn vor Gericht zu stellen, selbst wenn er das Verbrechen tatsächlich begangen hätte. Und darüber sind die Staatsanwälte ganz besonders verärgert und es hat sich ein regelrechtes Blame Game entwickelt, also eine Schuldzuweisung gegenüber den Ermittlern nach dem Motto, ja, wenn ihr dies und das getan hättet, dann wäre diese Lage jetzt anders. Das mag zwar berechtigt sein, hilft nur leider nicht weiter. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Lina, aber ne, ich kann mir auch vorstellen, nochmal irgendwie in die Zeit zurückzureisen und Dinge ja quasi richtig zu machen, aber so funktioniert das leider nicht. Eine Sache ist noch interessant, es ist nämlich 2018 ein Buch über den Fall erschienen. Der Titel ist What Happened in Craig, Alaska's Worst Unsolved Mass Murder.
Also was ist in Craig passiert? Alaskas schlimmster, ungelöster Massenmord.
Ich habe gesehen, dass das Buch ziemlich gute Bewertungen auf Amazon hat. Ich habe es zwar nicht gelesen und habe aber ein Interview mit dem Autor Leland E. Hale gelesen, der sich wirklich über die Jahrzehnte ziemlich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt hat.
Aha, und was sagt er so dazu?
Ja, er ist natürlich ein bisschen frustriert, dass diese Sache so versandet. Und der Autor sprach schon Anfang der 90er ziemlich ausführlich mit dem Polizisten, der damals zuerst am Tatort war. Das war dieser Bob Anderson, du erinnerst dich.
Mhm.
Und mit seinen Beschreibungen beginnt auch das Buch, was ihm so durch den Kopf geht, was er denkt, wie er das erlebt. Und das ist ziemlich beeindruckend, denn man begreift, dass dieser Typ natürlich nicht damit gerechnet hatte, Leichen zu finden. Und seitdem hat er Albträume. Man muss überlegen, dass das eigentlich eine total krasse Situation ist, ja, für den. Also hat er falsche Entscheidungen getroffen? Ja, aber der Autor findet das durchaus nachvollziehbar.
Hat er denn eine Theorie, wer der Mörder sein könnte?
Er sagt, man muss sich das so ein bisschen wie eine Pyramide vorstellen. Die meisten Ermittlungen beginnen unten mit einer starken Basis an Fakten. Und dann klettert man die Pyramide hinauf, stellt Zusammenhänge her, schließt Personen aus. Und ganz oben steht dann die eine Person, die es war. Der Mörder oder die Mörderin. Und diesen speziellen Fall sieht er wie eine invertierte Pyramide. Es gibt so gut wie keine Fakten, es gibt nur Indizien, es gibt kein Motiv. Einige sagen, es war eine Drogengeschichte, der junge Kerl mit dem Millionen-Dollar-Fischerboot war ein Kokainkurier oder ein Dealer, aber das ist nicht bewiesen. Was sonst? Er war nicht aus Alaska, also vielleicht gab es eine Rivalität mit den lokalen Fischern. Aber der Autor denkt, dass es jemand war, der bekannt war. 150 Fischerboote waren in Craig. Das sind sehr, sehr viele Leute. Und es war das Ende der Saison. Ein paar Tage später waren sie alle weg. Der Autor ist davon überzeugt, dass es Leute gibt, die wissen, wer es war, sich aber trotzdem nicht gemeldet haben bisher.
Das heißt, der Fall ist bis heute ungelöst.
Das stimmt. Also sofern sich jetzt nicht jemand entschließt, irgendwie nach vorne zu kommen und zu reden oder irgendwie nochmal neue Informationen an den Tag bringt, ist dieser Fall weiterhin offen und wird aber auch nicht mehr bearbeitet.
Ja, also da gibt es jetzt auf jeden Fall einige Puzzleteile, die ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen muss. Überlegen, welche Theorie mir am plausibelsten erscheint. Und was uns natürlich interessieren würde, ist, was denkt ihr darüber? Welche Theorie kommt euch am plausibelsten vor?
Dann heißt es sogar irgendwann vielleicht Case Closed. Case Open heißt es dann erst wieder nächste Woche, wenn hier an dieser Stelle Lina wieder einen neuen spannenden Fall präsentiert.
Wenn du uns bis dahin vermisst, gibt es uns auch weiterhin auf Instagram. Dort posten wir Bilder und Background-Infos zu den Fällen sowie Updates aus unserer kleinen Podcast-Fabrik. Dort könnt ihr natürlich auch mit uns Kontakt aufnehmen.
Bleibt uns nur, dir eine gute Woche zu wünschen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.